Hallo bei Mama macht Ärger. In dieser Folge geht es um ein schwer verdauliches, aber wichtiges Thema: Brustkrebs im unheilbaren Stadium. Nur wenige Frauen erhalten diese Diagnose bereits am Anfang, aber im Verlauf der Zeit, und das kann Jahrzehnte dauern, streut der Krebs bei jeder vierten Betroffenen. Aber auch in diesem Bereich hat sich die Medizin weiterentwickelt. Welche Optionen es gibt, erklärt uns der Brustkrebsexperte Professor Christian Jakisch.
Hallo, lieber Professor Jakisch.
Grüß Sie, Frau Schäffel.
Was ist denn erstmal der Unterschied zwischen fortgeschrittenem Brustkrebs und metastasiertem Brustkrebs? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Ja, da gibt es eine gute Definition. Also das fortgeschrittene Mammakarzinom oder die Brustkrebserkrankung bezeichnet man eigentlich eine Erkrankung, die so weit fortgeschritten oder so groß ist oder sich so ausdehnt, dass man sie nicht primär operieren kann. Also dass man noch nicht mal eine Brustamputation durchführen kann. Das ist das, was man früher, vor vielen, vielen Jahren, aber auch jetzt in Ländern der dritten Welt sehr häufig sieht, weil einfach keine Früherkennung da ist. Zwei unterschiedliche Dinge. Ein fortgeschrittenes Mammakarzinom kann aber auch bereits Metastasen gemacht haben. Also Metastasen ist alles das, was nicht in der Brust und den regionären Lymphknoten in der Achselhöhle ist. Das ist eine Fernmetastase und das ist dann ein metastasiertes Mammakarzinom.
Beim frühen Brustkrebs spricht man ja immer von einer heilenden Behandlung. Sobald es aber Metastasen gibt, spricht man davon nicht mehr. Warum ist Brustkrebs in dieser Situation nicht mehr heilbar?
Ja, das war ein Dogma, das viele Jahre gegolten hat. Wir erleben heute bei bestimmten Metastasen, also wenn es wenige sind, vor allen Dingen bei Knochenmetastasen und keinen Leber- und Lungenmetastasen zum Beispiel, ein Langzeitüberleben, was dann auch in eine Heilung übergehen kann. Aber im Grunde genommen ist es einfach so, dass bei einer Metastasierung die Heilung ungleich schwerer ist als bei einer Frau, bei der wir sehr früh das Karzinom entdecken und dann eben dieses Stadium der chronischen Erkrankung vermeiden können. Das ist richtig. Also man darf zwei Sachen nicht auseinandersetzen, deswegen machen wir bei vielen Frauen zum Zeitpunkt der Erstdiagnose diese sogenannten Staging-Untersuchungen, Knochen, Zintigramm, Thorax und Abdomen-CT. Das sind ungefähr zwischen 4% und 5% der Patienten, die auch bei kleinen Karzinomen schon eine Metastasierung haben. Da ändert sich das Therapiekonzept und ähnelt sehr der metastasierten Erkrankung. Aber was eigentlich ein ganz wichtiger Punkt ist, ist zu verstehen, dass es eben durch die guten Behandlungen mittlerweile Menschen gibt, die so lange leben, dass dann irgendwann einmal diese Fernmetastasen auftreten. Die kommen ja ursprünglich aus dem primären Tumor. Also man muss sich das so vorstellen, dass sie aus der Brustkrebserkrankung Zellen ablösen. Die liegen in irgendwelchen Nischen und die hat der Körper. Der Knochen ist ja ein richtiges Netzwerk, wie so ein alter Kaffeefilter, in dem bleibt viel hängen. In der Lunge und der Leber, das sind diese Kapillarsysteme, da bleiben diese Sachen liegen. Kein Mensch weiß heute, welche Signale der Körper aussendet, dass diese Zellen wieder sich aktivieren. Dann geht man auf die Suche und möchte gerne wissen, was ist das für ein Tumor oder was hat der für Eigenschaften? Der kann die gleichen Eigenschaften haben wie das primäre Karzinom, der kann aber auch ganz andere Eigenschaften haben. Was ich damit sagen will ist, wenn man eine Veränderung findet, dann sollte man immer eine Probe entnehmen, wenn es irgendwie möglich geht, um zwei Sachen zu klären. Zum einen, ist es wirklich eine Brustkrebserkrankung oder ist es eine Situation, bei der vielleicht ein anderes Karzinom auftritt? Früher haben wir gedacht, alles, was irgendwo auffällt in der Nachsorge, in der Bildgebung, wird schon eine Brustkrebserkrankung, weil die Patientin hatte eins. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Wochen eine ältere Dame hier eine Behandlung gehabt, die hat also eine lokal fortgeschrittene Brustkrebserkrankung, die man nicht operieren kann. Und bei diesen CTs ist eine Raumforderung in der Lunge aufgefallen, die haben wir biopsiert, also eine Probe entnommen und siehe da, das ist ein Lungenkrebs. Mhm. Und jetzt hat sie aber dummerweise auch noch Knochenmetastase. Und jetzt ist die ganz entscheidende Frage, von wem gehen die Knochenmetastasen aus, weil beide Karzinome häufig in Knochen metastasieren. Und dann muss man auch da eine Probe rausnehmen und gucken, zu wem gehört denn diese Metastase. Und erfreulicherweise gehörte sie nur zu der Brustkrebserkrankung, die man gut behandeln kann und nicht zum Bronchialkarzinom. Und das sind so Dinge, die den Alltag verkomplizieren. Aber wenn man es sich einfach anguckt, dann macht man immer auf dem Boden dieser Probe der Metastase einen Behandlungsplan. Und die meisten Metastasen fangen durch Schmerzen auf. Und deswegen ist es wichtig, erstmal eine vernünftige Schmerztherapie zu machen.
Das gut, aber zum Beispiel, gehen. Wenn ich in der Leber welche habe, das merke ich ja nicht wahrscheinlich.
Ja, das, wenn man genau fragt, kriegt man das schon manchmal raus. Also eine 4 cm oder 2 cm große Lebermetastase, die merken Sie nicht, die fällt zufällig aus. Laborwerte in der Nachsorge spielen die eine Rolle, das kann man sich angucken. Und auch da sollte man eine Biopsie entnehmen, um sicher zu sein, ist das wirklich diese Erkrankung oder kommt es von einer anderen Erkrankung. Und dann braucht man mit den Vielzahlen der Medikamenten eine sinnvolle Therapieplanung. Und diese Therapieplanung sollte mit dem Ziel erfolgen, etwas schlauer zu sein, als es die Krebserkrankung ist. Und wenn ich schon mich an eine Therapieplanung mit einer Patientin setze, so nach dem Motto, das hat ja sowieso alles keinen Sinn, dann braucht man so eine Therapie gar nicht zu machen. Und wir haben heute eine Vielzahl von Medikamenten, die vor allen Dingen bei den hormonrezeptorpositiven Karzinome eine Rolle spielen, sodass die Chemotherapie sehr weit zurückgedrängt wird. Und ich glaube, das ist uns beiden vollkommen klar, wenn eine Patientin gerade eine Chemotherapie abgeschlossen und jetzt kommt sie wieder mit einem Thema und wir haben nur eine Möglichkeit, dann kommt ihr ganz schnell der Satz, das hat ja alles nichts geholfen. Und das kann ich auch verstehen. Und dann muss man sich überlegen, wir könnten diese Therapie oder diese Therapie machen und das muss man dann gemeinsam erarbeiten. Weil die Patienten haben einen großen Vorteil den meisten Therapeuten gegenüber, die wissen ganz genau, was sie in der Chemotherapie erlebt haben und welche Nebenwirkungen sie haben. Und das wird nicht glaubhafter dadurch, dass ich sage, naja, das ist aber alles nicht so schlimm. Also das Déjà-vu-Erlebnis wieder in die Chemotherapie, in die Abhängigkeit zu gehen, in die Nebenwirkung, vielleicht wieder Übelkeit und alle Dinge zu erfahren, das ist eine unglaubliche Barriere. Und dann gibt es Alternativen dazu. Es gibt Alternativen, die man machen kann. Und wir haben heute gemerkt, dass die Chemotherapie in ganz vielen Bereichen wirklich weit nach hinten geschoben wird, aber nicht vergessen wird. Und wir haben zum Beispiel beim hormonrezeptor-positiven Karzinom eine Vielzahl von oralen Therapien. Die sogenannten CDK4/6-Inhibitoren sind heute Standard. Und mit denen haben wir gelernt, dass in den letzten 6 Jahren in Deutschland die Chemotherapie in der Erstlinienbehandlung dieser Karzinome deutlich zurückgegangen ist. Beim triple-negativen Karzinom haben wir die Chemotherapie, weil sie eben keine Hormonsensitivität haben, aber wir haben Checkpoint-Inhibitoren und eine solche Vielzahl von Medikamenten, wo man, ich benutze das Wort ungern, aber einen personifizierten Cocktail zusammenmixen kann und sagen kann, das wird jetzt eine gute Therapie sein. Und in dem Moment, wo man ein Ansprechen sieht, ist es eine hohe Motivation, diese Behandlung weiterzumachen.
Aber wie ist das für Sie als Arzt? Wie übermitteln Sie einer Patientin, die vor Ihnen sitzt und Metastasen entwickelt hat, wie vermitteln Sie ihr oder ihm, dass es keine dauerhafte Heilung höchstwahrscheinlich mehr geben wird? Das ist doch extrem schwierig, stelle ich mir vor.
Also mit so einer Information, die nebenbei gemerkt überhaupt keiner hören möchte, fange ich nie ein Gespräch an. Also man muss erstmal offen sein und eine Ehrlichkeit haben. Und die Ehrlichkeit muss auch da sein, wenn es ein unangenehmes Gespräch ist. Und das ist der klassische Situation, nicht die klassische Situation, Sie schicken die Patientin und den Patienten mit der Akte vom Untersuchungszimmer auf die Station, was würde ich denn machen? Ich würde die Akte erstmal durchlesen. Und dann sehe ich etwas. Also ich finde, das gehört zum Fair Play dazu, zu sagen, wir haben eine Metastasierung, und wir haben gute Möglichkeiten, das zu behandeln. Und dann sollte man das Gespräch immer so führen, als wenn wir beim nächsten Gespräch merken, der gewünschte Effekt ist nicht aufgetreten. Das muss ich mit einkalkulieren. Also zu sagen, das wird schon. Und ich weiß ganz genau, wir drücken uns mal gegenseitig die Daumen, dass es was wird, ist eine ganz andere Gesprächsbasis. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn eine Metastase vielleicht so groß wie eine Weintraube in der Leber ist und die ist nach der Behandlung wieder gleich groß, dann ist das nicht, es hat nicht gewirkt, sondern es ist eine Stabilisierung. Und wenn die Beschwerden weg sind, dann kann man das durchaus tolerieren für einen bestimmten Zeitpunkt, muss jetzt nicht nochmal und nochmal und noch was dazugeben. Und das ist eben ein Problem, wenn man dann noch eine Meinung anhört. Jeder will ja irgendwas dazu beitragen. Und in Deutschland ist die Behandlung sehr gut, weil wir eben für alle Situationen bei der Brustkrebserkrankung Therapieempfehlungen und Leitlinien haben. Und da hat sich in den letzten Jahren die Behandlung der metastasierten Brustkrebserkrankung enorm verbessert. Und nicht zuletzt dank der Tumorzentren. weil auch dort sitzen wir zusammen mit dem Strahlentherapeuten, mit dem Operateur, mit wem auch immer, und wir suchen die beste Lösung. Manchmal kann es ganz sinnvoll sein, zum Beispiel, wenn jemand viele Knochenmetastasen hat, die zu bestrahlen, die Schmerzen gehen weg, der Knochen ist stabilisiert und einfach ein Frakturrisiko ist reduziert. Das ist eine Möglichkeit. Und manche Patienten sagen, ich möchte gerne eine heimatnahe Behandlung machen. Dann ist eine Tablettentherapie was sehr Sinnvolles. Und das kann auch zum Beispiel der Hausarzt, den man dann mit ins Boot zieht, weiter mit kontrollieren. Und erst wenn es dann wieder Probleme gibt, kommen die Patienten in die Klinik zurück. Also da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten. Es gibt subkutane Therapie.
Nicht? Subkutan heißt also unter die Haut?
Also wie ein Diabetiker sich sein Insulin zum Beispiel unter die Haut spritzt und das selber macht, kann man Antikörper zum Beispiel subkutan geben. Da braucht man keine Infusion mehr. Also die metastasierte Erkrankung hat ein so breites Spektrum gefunden, diese Behandlung auch wirklich positiv anzugehen. Und natürlich wird es da Rückfälle geben. Und da muss man sich noch mehr Gedanken machen, wie man das gemeinsam macht und sucht und auch durchaus mal sagen, also hier wäre zum Beispiel ein neues Medikament in einer klinischen Studie, das können Sie aber nur dort oder dort machen und dann müssen die Patienten mal reisen, wenn es irgendwie geht. Und diese Netzwerkfunktion haben wir.
Haben denn alle Brustkrebsarten dasselbe Risiko, Metastasen zu entwickeln, oder gibt es da Unterschiede?
Ja, da gibt es leider Unterschiede. Es gibt also die hormonrezeptor-positiven Karzinome, die häufigsten, entwickeln zwar häufiger Knochenmetastasen, das tritt häufig später auf. Und umso schneller sich ein Tumor teilt, umso aggressiver er ist von Anfang an, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Metastasen auftreten werden. Also vor allen Dingen beim triple-negativen Karzinom muss man eben dann häufiger mit Leber- und Lungenmetastasen rechnen. Bei den anderen Karzinomen eben vermehrt Knochen, das sind chronische Schmerzen, aber dann können auch andere Sachen damit auftreten und dann immer wieder biopsieren, um so ein bisschen in das Gehirn der Tumoren reinzukommen. Was denken die gerade?
Jetzt ist ja der landläufige Gedanke, okay, der Ursprungstumor ist weg in der Brust durch eine Operation. Da fragt man sich doch tatsächlich, wie kann der Krebs dann an anderer Stelle im Körper wieder aufploppen? Kennt man den Mechanismus, wie Metastasen überhaupt entstehen?
Ja, den kennt man eigentlich ganz gut. Also ich mache Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Also wenn Sie einen Tumor haben, das ist ein Haus, das steht an einem Fluss. Das Haus geht kaputt und Teile dieses Hauses fallen in einen Fluss. Dann schwimmen die in diesem Fluss weiter. Aber eine normale Zelle ist überhaupt nicht in der Lage, aus dem Flussbett aufzustehen und an Land wieder ein neues Haus zu bauen. Die Tumorzelle kann das aber. Die kann auch Jahrzehnte in diesem Fluss schwimmen und ewig in einer Nische am Ufer liegen. Und dann kommt irgendein Momentum und dann kriegt sie sozusagen den Befehl, sich wieder zu teilen. Und das haben wir noch nicht so genau verstanden. Also beim Brustkrebs ist es so, es gibt kein Organ, wo das nicht auftreten kann. Also das kann Ohrläppchen sein oder hinten, neulich hatte ich eine Patientin, die hatte hinten am Hinterkopf so einen, ja, sie meinte Pickel, dann habe ich gesagt, nein, dann wollen wir mal gucken, was das für ein Verein ist, und bums, war es eine Hautmetastase.
Oha.
Ja, und das sind so Sachen, daher nochmal zu dem Thema Nachsorge, was wir in einer anderen Folge hatten. Die körperliche Untersuchung sollte so gründlich sein, wie zum Beispiel die Vorsorge beim Hautarzt. Der guckt auch in alle Ecken und Nischen, wo sonst keiner hinguckt. Wissen Sie, ich habe im Laufe der letzten Jahre so viele Patienten erlebt und erlebe die auch heute noch, die über 15, 15 oder 20 Jahre mit einer metastasierten Erkrankung leben und auch gut leben und die auch die vierte oder fünfte Therapie haben, aber das Vertrauen schöpfen sie aus einer ganz einfachen Situation, und diese Situation bedeutet, ich habe gesehen, dass eine Therapie gewirkt hat.
Nochmal zu Ihrem Beispiel mit dem Haus, das kaputt geht und die Teile fallen in den Fluss. Welche Faktoren beeinflussen denn, ob überhaupt Teile in den Fluss fallen, sprich, ob im Körper überhaupt Zellen unterwegs sind, die Metastasen machen können, weil das ist ja nicht immer der Fall.
Also sagen wir mal so, man kann wirklich fast bei allen Tumortypen diese Liquid Biopsy, also diese flüssigen, den Nachweis im Blut von Tumorzellen erbringen. Aber was wir eben nicht wissen, ist, welche Infrastruktur haben die? Also es gibt Zellen, vor allen Dingen die triple-negativen Karzinome und die HER2-positiven Karzinome, die haben schon eine solche, ja, wie soll man es sagen, eine Bösartigkeit in sich drin. Die können sozusagen an jedem Bächlein aus dem Wasser springen. Und andere Zellen können das nicht. Und deswegen versuchen wir Das hatten wir zum Beispiel in der Folge der Nachsorge besprochen, diese Liquid Biopsies zu machen, zu gucken, wenn man diese Zellen findet, kann man die eventuell behandeln? Also was nicht geht, die auszufiltern. Das hat man mal eine Zeit lang versucht, so eine Art Blutwäsche oder Dialyse zu machen, um die auszufiltern. Das hat nicht funktioniert, das ist zu mechanistisch gedacht. Aber man könnte dann zum Beispiel in dem Blut andere Untersuchungen machen, die sie an anderen Gewebe nicht tun können und können die Sachen noch genauer untersuchen. Also das erhoffe ich mir von der Liquid Biopsy in absehbarer Zeit, dass wir das sehen können. Also insofern ist die Bestimmung der Reduktion dieser Tumorlast in der Lunge oder im Knochen oder in anderen Organen heute immer noch mit Bildgebung verbunden. Aber das wäre zum Beispiel eine elegante Methode, wenn wir an der zirkulierenden Tumor-DNA sehen können, das geht runter und diese Abnahme korreliert oder steht in einem sinnvollen Zusammenhang, dass die Erkrankung geringer ist.
Was ich auch ganz spannend finde, wenn man bei der Erstdiagnose Brustkrebs schon Metastasen hat, was ja selten vorkommt, aber es kommt vor, wird ja der Haupttumor in der Brust gar nicht rausoperiert oft. Warum ist das so?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil es gibt, also in den 70er, 80er Jahren hat man an Tiermodellen gesehen, wenn man den Primarius im Tiermodell rausnimmt, dann fangen auf einmal an die Metastasen schneller zu wachsen.
Ups.
Und was man gerne machen möchte, ist, dass man durch die Systemtherapie dieses System Tumor-Metastase langsam runterfährt, ähnlich wie sie an einem Radiogerät oder was auch immer, ja, am Lautstärkeknopf die Musik leiser drehen können. Wir müssen ja nicht immer gleich den Stecker rausziehen, dass die Musik aufhört. Und das kann man sehr gut zeigen. Das ist ein so eingespieltes Verhältnis. Also wenn man das zu Ende geht, setzen die Metastasen, die ja gar nicht wissen, dass sie Metastasen sind, Stoffe frei, die wieder woanders Metastasen ausbilden können. Das heißt also, wenn Sie durch eine sinnvolle Antihormontherapie oder Chemotherapie dieses ganze System langsam runterfahren, dann haben Sie im ganzen Körper wirklich einen Nutzen und einen Benefit, den Sie anders gar nicht hinkriegen. Und dann kommt, das ist vielleicht noch der eine Satz, und dann gibt es eben ganz große Fragestellungen, soll man dann den Tumor in der Brust überhaupt noch rausnehmen? Da gibt es momentan drei große Studien weltweit, die zeigen, dass das keinen Vorteil, aber auch keinen Nachteil bringt. Also das ist eher ein psychologisches Moment. Ja? Also wenn jemand ein ganz fortgeschrittenes Karzinom hat und man würde das nur durch eine wirklich extreme chirurgische Maßnahme hinkriegen und dann kann man es gut kontrollieren. Aber manche Patienten sind eigentlich dann auch emotional beruhigter, wenn das entfernt ist.
Jetzt sagten Sie ja gerade, dass der Haupttumor, wenn er rauskommt, den Prozess befeuern kann, dass Metastasen wachsen. Im Umkehrschluss heißt es ja, der Haupttumor ist noch drin und kann die Bildung eigentlich dann unterdrücken. Jetzt habe ich kürzlich gelesen, dass Forscher, auch in Deutschland war das, den Mechanismus aufgedeckt haben, warum das so ist. Da spielt ein Protein die Hauptrolle. Kann die Medizin sich denn sowas in Zukunft zunutze machen, dieses Protein vielleicht zu verwenden?
Na, ja klar, das sind alles so Modellversuche und viele unserer neuen Bewegungen spielen eine große Rolle. Also ein klassisches Beispiel sind zum Beispiel die Bisphosphonate, die man einsetzt, um Knochenmetastasen zu vermeiden oder zu behandeln. Auch die setzen eine Proteinstruktur schachmatt, den RANK-Liganden zum Beispiel, der wiederum andere Dinge befeuert und befürwortet. Das ist ein so komplexes Thema. Diese Verschachtelungen, die sind nicht so einfach, wie wir das immer so auf unseren Abbildungen, Grafiken haben, weil man darf eins nicht vergessen, die Tumorzelle will überleben. Und wenn es wie so ein Fuchsbau, nicht? Wenn das eine Tor zu ist, dann läuft das nächste Tor. Und diesen Weg, den hinzukriegen, den kriegen wir nur hin, indem wir immer wieder von neuen Therapien schauen, welche Information hat der Tumor jetzt? Welche Gene verändern sich? Und das macht die molekulare Therapie und Diagnostik des metastasierten Karzinoms so aufwendig, weil ich ganz sicher bin, dass wir in 5 Jahren gar nicht mehr eine Brustkrebserkrankung behandeln oder einen Lungenkrebs oder einen Dickdarmkrebs, sondern nur noch Veränderungen in den Zellen, die da und dort vorkommen. Und dafür brauchen wir diese molekulare Diagnostik und neue Therapiemöglichkeiten.
Es ist ja auch immer schön und wichtig, dass man das Heft des Handelns auch selbst in der Hand behält. Kann ich denn aktiv irgendwas tun, um das Risiko zu mindern, Metastasen zu entwickeln als Brustkrebspatientin?
Naja, wir haben viele Punkte ja schon besprochen. Also zum einen hat man die Bewegung, eine gesunde Ernährung, wenig unnötiges Körperfett spielt eine Rolle. Rauchen auf jeden Fall zu vermeiden, körperliche Aktivität sind die Punkte, aber es gibt jetzt nicht die eine Ernährung, das eine Pulver oder die eine Therapie, die hier wirklich so für alles eingesetzt werden kann. Das gibt es leider nicht.
Schade.
Ja, aber nochmal, ich bin da sehr, sehr optimistisch, weil wir in den letzten Jahren eine solche Flut an Medikamenten haben. Also wir hatten früher drei große Gruppen oder vielleicht auch zwei oder nur ein, aber jetzt haben wir heute so viele kleine Subgruppen, die man wieder andersrum behandeln kann. Es muss sich ja nicht immer sofort an ein Fortschreiten der Erkrankung sofort die nächste Therapie anschließen. Also ich glaube, da braucht man auch immer noch so ein bisschen Luft zum Atmen, nur man muss halt einfach sehen, welche Organeinschränkung habe ich. Und in den meisten Fällen kann man mit einer Tablettentherapie sehr effektiv behandeln. Und wir haben momentan keinen Anhalt dafür, dass die Chemotherapie schneller und besser wirkt als eine gute antihormonelle Therapie.
Es gibt in der Nachsorge ja kein Screening auf Metastasen, also keine vorsorgenden Untersuchungen. Nur wenn ich Beschwerden habe, wird geschaut. Aber er würde es sowieso überhaupt irgendwas ändern, wenn eine Metastase oder mehrere früh erkannt werden oder spät? Macht das einen Unterschied?
Naja, das ist die eigentliche Gretchenfrage. Von der psychologischen Komponente her würde ja kein Mensch sagen, ich warte mal, bis der Tumor groß ist und Beschwerden macht. Die neuen Medikamente haben einen großen Hang dazu, eben auch Sekundärkomplikationen zu vermeiden. Also wovor wir alle Angst haben, sind zum Beispiel Hirnmetastasen. Ja, die haben die Patienten früher nie erlebt, weil sie vorher verstorben sind. Mhm. Und durch die heutigen Therapien haben wir so lange Überlebenszeiten, dass so etwas dann auftreten kann, weil die Bluthirnschranke auf einmal in Mitleidenschaft gezogen ist. Also von daher bin ich mittlerweile in vielen Bereichen doch etwas überzeugter davon, dann frühzeitig anzufangen zu behandeln, aber nicht die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen und sagen, jetzt habe ich sie endlich. Das würde ich nicht tun. Also wenn ich bei einer jungen Frau, die dann eben schon sehr früh Metastasen in der Leber oder in der Lunge hat, da bin ich sehr motiviert, früh und intensiv zu behandeln. Wenn ich aber eine ältere Dame habe, die vielleicht viele andere Erkrankungen hat, da würde ich mich mit meiner Brustkrebserkrankung hinten anstellen. Und wenn ich jemanden habe, der eben keine Luft kriegt oder andere Organausfälle hat, dann muss ich wieder intensiver behandeln. Also das ist so ein ständiges Auf und Ab. Da kann man bei manchen Sachen kann man die Leine lang lassen und sagen, jetzt machen Sie mal diese Therapie und kommen dann wieder, wenn es schlimmer wird. Und die meisten Patienten sind froh und glücklich, wenn sie uns nicht sehen müssen.
Das stimmt.
Nicht? Und das sehe ich auch gar nicht mal als uncharmant an, sondern das kann ich mehr als nachvollziehen.
Jetzt waren wir die ganze Zeit im medizinischen Bereich. Die Psyche darf aber in dieser belastenden Situation ja auf keinen Fall vergessen werden, weil das macht ja schon was mit einem. Welche Möglichkeiten habe ich denn da? An wen kann ich mich wenden?
Also die Psyche ist ja ein großes, für uns unfassbares Organ, weil wir es gar nicht sehen. Und ich glaube einfach, dass wir uns gut tun und bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Thema ansprechen, dass die Psycho-Onkologie ein wichtiges Thema ist. Also in allen Brustzentren und vielen großen Kliniken gibt es Psycho-Onkologen. Die sollte man sehr früh mit ins Boot ziehen. Wir erleben es immer wieder, dass die Patienten sagen, nein, bei Bräun nicht. Und wenn also unsere Psycho-Onkologin alle ihre Patienten sieht, dann muss sie es einfach akzeptieren, wenn jemand sagt, ich möchte nicht. Aber im Gespräch merkt man einfach, wo die Wunden sind, die eben nicht beachtet werden und die nicht da sind. Die Familie kann hier helfen, aber weder der Ehemann noch die Kinder sind die Therapeuten. Es ist einfach Familie, nicht? Und Psycho-Onkologie braucht Professionalität, nicht nur beim Zuhören, sondern auch beim Interagieren. Und da bin ich sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, das jeder Patientin anzubieten. Im ambulanten Sektor schwer zu finden, aber wenn man frühzeitig anfängt zu suchen, findet man den, muss dann auch wirklich sagen, also da komme ich jetzt nicht mit klar, damit komme ich klar. Also man braucht da auch einen Profi. Ich würde den immer wieder sozusagen an der langen Leine lassen. Wenn ich ihn brauche, dann wieder reden und wenn nicht, dann vielleicht braucht man auch gar nicht mehr reden. Aber das sollte man zulassen. Genauso wie man auch Tränen und Trauer und Sorge zulassen sollte. Aber das eben nicht in die innere Immigration führen sollte, sondern wenn es irgendwie geht, wirklich mit einer professionellen Unterstützung.
Ein nicht ganz einfaches Thema. Danke, dass Sie auch hier Aufklärung leisten.
Ich hoffe das.
Jetzt erstmal durchatmen. Das ist schon harter Stoff. Ich finde es wenigstens ein bisschen beruhigend, dass man dem Ganzen nicht komplett ausgeliefert ist, sondern dass man seinen Teil dazu beitragen kann, das Risiko für Metastasen zu verringern. durch Bewegung und Ernährung vor allem. In der nächsten Folge geht es darum, wie man die Krebsdiagnose seinen Kindern schonend beibringt. Bis dahin, alles Gute für euch.